Shalom Uvacha, soll ich euch ein Lied versingen?
Ja?
Hayom yom moledet, hayom yom moledet, hayom yom moledet le Israel. Hayom yom moledet, hayom yom moledet, hayom yom moledet le Israel. Ach, da habe ich hinterher keine Puste mehr. Wisst ihr überhaupt, was ihr gesungen habt? Richtig. Hayom yom moledet. Israel hat Geburtstag. Wisst ihr, wie oft wir das singen müssen zu Hause? Nicht nur alle 60 Jahre einmal. Nicht nur, wollte ich gerade sagen, wir haben 21 Enkelkinder, 5 Kinder, 5 Schwiegerkinder und meine süße Frau, die beste von allen Ehefrauen, die es gibt. Ich würde sie jeden Tag wieder heiraten, ihr Lieben. Sie hat das im Handy eingespeichert, damit sie auch niemanden vergisst. Und dann singen wir morgens, ehe die Kinderchen zur Schule gehen, Hayom Yom Hulledet. Du hast heute Geburtstag und dann segnen wir die Kleinen. Ist das nicht schön? Und dass ich heute hier sein darf in diesem wunderschönen Franken. Ach, ist doch Franken hier, ne? Das finde ich auch ganz besonders. Also es ist mir ein ganz großes Vorrecht, hier sein zu dürfen. Ich sage das jetzt ganz ehrlich. Ich weiß, manche denken, das ist Routine. Ihr könnt es glauben, bei mir ist es nicht Routine. Ja, ich bin ja schon Rentner. Mit 2 N, Rentier. Ich muss dauernd rennen. Obwohl ich meiner Sekretärin, unserer süßen Tamar, gesagt habe, sie soll nur noch von 10 Einladungen 3 annehmen. Und das macht sie auch, sie ist gehorsam. So habe ich in diesem Jahr schon, allein in diesem Jahr, über 120 Einladungen. Das sind nur die 3 von den 10. Hätte ich sie alle angenommen, wäre ich jeden Tag unterwegs. Das wäre auch nicht gut, nicht wahr? Wisst ihr, wenn man so 21 wunderschöne, süße, schmuse Enkelkinder hat, dann fragt man sich, wie dumm muss man sein, auf Reisen zu gehen. Aber wenn ich euch sehe, ist das so eine wunderschöne Wiedergutmachung. Ach, das ist richtig prächtig. Jetzt fange ich an zu schmeicheln. Ich weiß. Ich möchte vorweg, ehe ich den Vortrag bringe, noch sagen, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Wirklich herzlichen Dank. Ich mag euch ganz besonders. Ich danke Gott, dass ich diesen Dienst tun kann. Wir haben jetzt in unseren NAI, Nachrichten aus Israel, Israel heute Redaktion, 30 vollzeitige Mitarbeiter. Und das ist auch sehr, sehr gut für die Nachrichten. Unsere Nachrichtenzeitung, sie erscheint in Deutsch, in Englisch, in Japanisch, in Koreanisch, in Holländisch, oh, ich weiß nicht was. Und dann in 8 verschiedenen Fernsehsendungen erscheint unser Israel-Spezial. Ihr Lieben, die 30 Leute müssen ja was zu tun haben. Wozu sitzen sie sonst da? Das ist klar. Diese Zeitung, ihr Lieben, die kann man übrigens bestellen. Dafür gibt es dort draußen Bestellzettel. Wer die Zeitung noch nicht hat, bestellt sie. Dann wird auf euren Namen ein wunderschöner Weinstock gepflanzt. Und irgendwann können wir L'chaim sagen mit diesem herrlichen Wein. Ich möchte noch etwas sagen. Ich habe draußen, wenn ihr rauskommt, da rechts, da ist nämlich die Luft etwas frischer als hier drinnen, einen Büchertisch. Ich bin gerade so 2 Minuten vorher hier angekommen, oder 2 Minuten später, glaube ich sogar, ne? angekommen. Wir haben den Büchertisch dort aufgebaut und da habe ich die Bücher, die ich selbst geschrieben habe, ein Buch, nicht wahr, 100 Fragen an Israel. Das ist so ein Buch, was, ja, das man gut weiterschenken kann für Leute, die über Israel noch keine Ahnung haben. Dann ein weiteres Buch, Brennpunkt Jerusalem, aktuelle Themen, 12 Themen. Dann ein drittes Buch, Schlüssel zur Tora, 54 Kapitel, Auslegungen über die Tora, das sind die 5 Bücher Mose. Jetzt werde ich erstmal fotografiert, denkt daran, $120 pro Foto. Und dann ein viertes Buch, das ist 77 Lebenspuzzeln. Wisst ihr, kommt mal erst in mein Alter, ihr seid noch jung. Wenn man so viel rumgekommen ist, dann hat man auch viel erlebt. Und da habe ich 77 Erlebnisse reingeschrieben. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Und das letzte Buch, Israel als Herausforderung. Das ist ein sehr ernstes und tiefgreifendes Buch. Ich möchte euch alle diese Bücher empfehlen. Und ich sage es euch hier, jetzt werdet ihr lachen, aber bald ist Weihnachten. Ich weiß nämlich aus Erfahrung, in der Weihnachtszeit dann fällt den Leuten das immer ein, ach, wir wollen noch Bücher haben zum Verschenken. Und dann kommt der Engpass. Und dann haben wir immer wieder Probleme gehabt. Dann kam der Hensler Verlag nicht nach mit dem Nachdrucken. Da kam die Neuauflage erst im Februar raus und die Leute, im Februar ist nicht mehr Weihnachten. Also nehmt die Bücher jetzt mit, ihr kriegt sie sogar preiswerter. Und ich werde die Bücher auch signieren. Und ich habe hier in unserer Mitte ein fränkisches Urgestein entdeckt, die schon einmal 4 Jahre oder länger bei uns gearbeitet hat. Sie hat es mit uns ausgehalten. Das ist die liebe, allerliebste Ulrike. Sie hilft hinterher beim Büchertisch. Ein echtes, fränkisches, hübsches Urgestein. Und sie hat 4 Jahre mit uns ausgehalten. Wisst ihr, was das heißt? Die ist eine Heldin. Sie müsste das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also von daher. Und dann noch eins zum Schluss. Wenn schon, denn schon. Die beste Ehefrau aller Ehefrauen, das ist meine. Kishon hat das von mir abgekupfert. Und die macht jedes Jahr eine Reise, Kur- und Badereise, Heilreise am Toten Meer. Das ist immer eine sehr, 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 sehr gute Reise. Also wirklich, es ist wunderbar. Und sie macht auch dieses Jahr wieder eine Reise. Und wer sich dafür interessiert, dort draußen an diesem berühmten Büchertisch von dem fränkischen Urgestein Ulrike Schäfer, da wird dann auch noch ein Prospekt. Ach, Junggestein! Du bist ein Junggestein! Naja, prächtig, du bist ein Junggestein. Das ist eine neue Wortschöpfung. Wunderschön. Also, wer dich für diese Reise interessiert, bitte nehmt ein Prospekt mit oder schreibt es euch auf. Ihr werdet es nicht bereuen. Und Leute, die einmal mitgemacht haben, die machen es immer wieder. Ich werde dort am Wochenende Vorträge halten, sonst macht es meine Frau. Und so in der Wüste die Stille, Mut zur Stille zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Einfach mal raus aus dem Alltag und innere Heilung an Geist, Seele und Leib zu genießen. Ihr Lieben, das ist etwas Wunderbares. Das muss man einfach machen. Jesus ist immer wieder in die Wüste geflohen. In die Wüste. Und um einfach raus aus dem Alltag, raus aus der Hektik. Das brauchen auch wir, glaubt's mir. Und das ist gut. Natürlich ist das jetzt dort ein wunderbares Raus mitten in der Wüste in einem 5-Sterne-Hotel. Ihr werdet dort verwöhnt werden. Gut. Schluss mit der Vorrede und mit der Werbung. Noch einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ihr Lieben, 60 Jahre Israel, gestern, heute und morgen. Ihr Lieben, Israel ist so jung und doch schon so alt. Stimmt's? Als Familie, nicht als Volk, zog vor 3.500 Jahren Jakobs Sippe nach Ägypten, und sie wurden erst in Ägypten als Sklaven zu einem Volk. 400 Jahre schufteten sie in Ägypten, bauten für Pharao Pyramiden und alles Mögliche. Und als die Bedrückung immer grausamer wurde dort in Ägypten, schrien sie zu Gott. Und nichts tat sich. Der Himmel war verschlossen. Und als Pharao die hebräischen Knaben im Nil ertränken wollte, schrien die Israeliten noch lauter zu Gott. Doch der Himmel blieb verschlossen. So, als hörte Gott nichts. Von Generation zu Generation hofften sie auf die Befreiung 400 Jahre lang. Wisst ihr, was 400 Jahre lang heißt? Das bedeutet zum Vergleich die Zeitspanne von der Entdeckung Amerikas bis heute. Von der Entdeckung Amerikas bis heute hofften sie, schrien sie zu Gott, beteten sie, Gott befreie uns aus dem Sklavenhause Ägypten. Und nichts geschah. Als dann aber Gott eingriff, ihr Lieben, ging alles schneller, als den Israeliten lieb war. Denn sie hatten noch nicht einmal Zeit, Brot zu backen. Sie mussten den Teig ungesäuert mit auf die Reise nehmen. Und seither essen wir in Israel Jahr für Jahr zum Pessachfest ungesäuertes Brot, Matzen, um uns daran zu erinnern. 400 Jahre schrie man zu Gott und nichts geschah. Als Gott aber eingriff, ging es schneller, als uns lieb war. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, vielleicht hast du auch irgendein Anliegen, für das du lange, lange betest und sagst, warum hört Gott nicht? Für deine Kinder oder für irgendetwas. Warum hört Gott nicht? Ihr Lieben, manchmal muss man sehr, sehr lange warten, ehe Gott auf unsere Gebete hört. Doch wenn er eingreift, geht es oft schneller, als uns lieb ist. Glaubt's mir. Gott hat seine eigene Uhr. Er kommt manchmal spät, aber Gott sei Dank, er kommt nie zu spät. Und als die Israeliten endlich aus Ägypten ausziehen konnten, nahm Gott ihre Befreiung selber in die Hand. Darum heißt es in der Haggadah Shel Pesach, das ist das Liturgiebuch, was wir zum Pessachfest lesen, da heißt es, ich, der Ewige, nicht ein Engel, habe euch aus Ägypten herausgeführt. Ich, der Ewige, nicht ein Seraph, habe euch aus dem Sklavenhause erlöst. Ich selber war es. Nein, ich, der Ewige, war es. Ich selber, der euch in die Erlösung geführt hat. Ach, ich bin so glücklich. Unsere Erlösung, ihr Lieben, ist Chefsache. Israels Erlösung ist Chefsache. Das überlässt er nicht irgendwie einem Engel. Und wenn es noch ein Seraph ist oder ein Cherub ist, es ist Chefsache. Ich selber war es, nicht irgendein Engel. Ach, ihr Lieben, das macht uns froh. Und da wissen wir ganz klar, da kann nichts schief gehen. Genauso war es mit dem heutigen Israel, wonach sich die Juden seit dem Jahre 70 nach Christus, seit der Zerstörung des Tempels und seit ihrer Vertreibung unter alle Völker gesehnt haben, oder anders genannt, genau in Jahreszahlen gesagt, worauf sie 1878 Jahre lang gewartet haben, von 70 bis 1948. 1878 Jahre haben sie gewartet und das erfüllte sich in nur 32 Minuten. 1878 Jahre haben sie gewartet, gerufen. Und ihr wisst ja alle, ihr kennt eure Bibel. Ich hoffe, ich sehe es euch an. Unter eine biblische Generation immer 27 Jahre sind. Wir haben früher noch das große Einmaleins lernen müssen. Heute, du im Kaufhaus, da tippt man was rein, 2 und 2. Warum? Das ist schon manchmal zu schwer. Ihr Lieben, teilt doch einmal diese 1878 Jahre durch 27. Weißt du, wie viele Generationen daraus kommen? Genau 70 Generationen. 70 Generationen haben die Kinder Israel auf ihre Erlösung gewartet. Und damit ging das, was wir vorhin schon gelesen haben oder gehört haben, aus Jesaja 66, Vers 8, wortwörtlich in Erfüllung, ist jemals ein Volk an einem einzigen Tag, in einem einzigen Moment geboren worden. Ihr Lieben, das ist in unserer Generation so geschehen. Nachdem der Wiener Journalist und Visionär des Judenstaates Theodor Herzl beim ersten Zionistenkongress 1897 in Basel ausrief, wenn ihr wollt, ist es kein Traum, und daraufhin sogar kühn voraussagte, dass es in 50 Jahren einen Judenstaat geben wird, traf dies tatsächlich, tja, nach 50 Jahren so ein. Als nämlich von den damals 57 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 33 für die Gründung eines Judenstaates Israel in ihrem biblischen Heimatland Israel stimmten, 13 stimmten dagegen, 10 enthielten sich der Stimme und ein Mitgliedstaat war nicht anwesend. Und so wurde der Judenstaat Israel völkerrechtlich legal gegründet. Die britische Mandatsverwaltung, die seit 1922, seit Sanremo, das Heilige Land verwaltete, kündigte ihr Mandat zu Mitternacht vom 15. Mai, zum 15. Mai 1948. Und sollte nach Abzug der Briten die Juden nicht ihr Land völkerrechtlich beansprucht haben, tja, wäre es für jedes andere Volk vogelfrei gewesen, dann hätten es auch die Deutschen für sich beanspruchen können. Und daher war Eile geboten. Ein kleiner Rückblick, wir feiern heute 60 Jahre. Es ist Freitag, der 14. Mai, gemäß jüdischem Kalender der 5. Iyar des Jahres 5708. Und im Saal vom Haus der Bibel, so hieß dieser Saal, dem heutigen Tel Aviver Museum in der Rothschild Boulevard Nummer 14, in diesem Haus der Bibel, wie es damals hieß, sitzen 350 Vertreter des jüdischen Volkes. Ben-Gurion hat bewusst das Haus der Bibel gewählt, war doch seine Devise, dass unser Mandat die Bibel ist. Unsere Berechtigung ist die Bibel. Israels Berechtigung, in Israel leben zu dürfen, ihr Lieben, ist in der Bibel durch Gottes Wort verankert. Und der Raum in diesem Haus der Bibel war mit einer Fotografie von Theodor Herzl und zwei blau-weißen Israelfahnen geschmückt, die man sich vorher noch morgens früh vom jüdischen Nationalfonds ausgeliehen hat. Es ging ja alles in Eile. Und die mussten vorher noch gewaschen und gebügelt werden. Die Mitglieder des Nationalrates werden nervös. Denn der Sekretär des jüdischen Volksrates, tja, war noch nicht da. Und er allein war im Besitz der Unabhängigkeitsurkunde, er allein. Die Zeit eilte, denn um Mitternacht, ihr Lieben, lief die Frist aus. Eine zweite Chance hätten die Juden nicht bekommen, nicht. Endlich, da ist Seif Scharif, der Generalsekretär des Volksrates. Ach, ihr Lieben, er kam mit dem Fahrrad und hatte unterwegs eine Reifenpanne. Stellt euch mal vor, das wichtigste Dokument des Staates Israel hinten auf dem Gepäckträger. Das ist Israel, pardon. Aber so macht Gott Geschichte. Ja, inzwischen ist es 15.59 Uhr. Alles muss nun innerhalb von nur 32 Minuten geschehen. Denn danach beginnt der Schabbat, es war ja Freitag. Und nach Schabbatbeginn war keine Versammlung mehr möglich. Sonst hätten die Religiösen den Judenstaat Israel nicht anerkannt. 32 Minuten Zeit. Wegen der Eile ist die Zeremonie denkbar kurz. Die Musiker spielen nur ein paar Takte, dafür haben sie wochenlang vorher geübt. Aber jetzt hatten sie nur noch Zeit für ein paar Takte. Dann eröffnet David Ben-Gurion die Sitzung, umgeben von 12 Vertretern des jüdischen Volkes, und liest die Unabhängigkeitsurkunde, die mit den Worten endet, ich lese, mit Zuversicht auf den ewigen Felsen Gottes setzen wir unseren Namen zum Zeugnis unter diese Unabhängigkeitsurkunde. Worauf die 37 Delegierten die Urkunde unterschreiben. Erinnert euch da etwas dran? Auch die Gemeinde Jesu, so sagt es Jesus, ist auf den ewigen Felsen Gottes gegründet. Ihr Lieben, das jüdische Volk und die Gemeinde Jesu sind auf ein und demselben Felsen, den ewigen Felsen Gottes gegründet. Und nur deswegen kann weder die Gemeinde noch Israel untergehen. Und danach betet man das Schirianu-Segensgebet und preist Gott, dass er uns diese Zeit erleben hat lassen. Nicht nur, dass Gott Israel, sein Volk, erwählt hat, sondern dass Gott, der Allmächtige, sein Volk Israel nie aufgegeben hat. Und dass wir dies erleben dürfen. Jahrtausende jüdischer Geschichte drängen sich im Geist in den Saal im Haus der Bibel. Mose und die Propheten, Jesaja und Hesekiel, die jüdischen Märtyrer der zahllosen Massaker, die lieber brennen wollten, als ihren Glauben zu verleugnen. Anne Frank und die Opfer des Holocaust, sie alle sind im Geist im Haus der Bibel, um mitzuerleben, was in unserer Generation geschah, wofür sie 1878 Jahre gewartet, gelitten und gebetet haben, 70 Generationen lang. Nun singen alle das Hoffnungslied, die Hatikva, Israels Nationalhymne. Nur David Ben-Gurion stimmt nicht mit ein, sondern steht still und bewegungslos da. Später bekennt er, ihm sei gewesen, als wäre der Himmel offen und die Musik käme von oben. Tja, inzwischen ist es 16.31 Uhr. Gleich beginnt der Schabbat. Doch mitten in der Gründungsfeier heulen die Sirenen. 5 Araberstaaten, Ägypten, Syrien, Jordanien, Irak und der Libanon, greifen den eben erst geborenen Judenstaat Israel an. Und das mit einer 310-fachen Übermacht. Das hat selbst die UNO, die haben die Vereinten Nationen zugegeben. Sie wollten mit ihrer 310-fachen Übermacht die Juden ins Meer treiben, wie es damals hieß. Doch Gott sei Dank, es ist ihnen nicht gelungen, das Volk Israel lebt am Israel Chai. Denn der Name Israel heißt nicht umsonst, für den Gott streitet. So stand damals ein Israeli, von den damals ein Israeli, 310 arabischen Feinden gegenüber, die wohl ausgerüstet waren. Und von den damaligen Israelis waren 75% Holocaust-Überlebende, die gerade 3 Jahre zurück aus Auschwitz, aus Bergen-Belsen, aus Buchenau in die Freiheit kamen. Gebrochene Leiber, gebrochene Seelen, noch die eintätowierten Nummern am Arm. Auch von diesen Wracks stand jeder eine 310 wohl ausgerüsteten Feinden gegenüber. Autos, mit denen Juden sonst Brot und Zeitung ausgefahren haben, wurden notdürftig mit Eisenplatten behängt. Das waren Israels erste Panzer. Und wer von Tel Aviv nach Jerusalem hinauffährt, der sieht sie noch an der Straße liegen. Von den Bergen herab schossen die Araber auf die Juden, die sich mit diesen klapprigen Autos durch das Tal kämpften, um Jerusalem gegen die arabische Übermacht zu verteidigen. Weder die Briten noch die Amerikaner oder irgendandere hatten den gerade erst geborenen Judenstaat mit Waffen versorgt. Und die ersten 2 richtigen Panzer, die die Israelis bekamen, waren 2 Panzer mit 75mm Kanonen, die die Briten bei ihrem Abzug an der Straße vor Haifa vergessen haben, stehen zu lassen. Und das zu einer Zeit, als die Araber massiv von den Russen aufgerüstet wurden. Alle Freunde, ob die Amerikaner oder Briten und Franzosen, haben Israel damals in der Stunde der Geburt im Regen stehen gelassen. Im Grunde genommen kann man sauer sein, böse auf diese Leute sein. Nein, das sind wir nicht. Denn ihr Lieben, das hat uns gezeigt, dass alle unsere Hilfe allein vom Herrn kommt. Weder von den Amerikanern, noch von den Briten, noch von den Franzosen. Und die Wiedergutmachungsgelder, die bekam Israel sowieso erst 1952. Da hatten sie 1948 noch keinen Pfennig von. Israel hatte damals noch nicht einmal Kanonen. So bauten sich die Juden selber Kanonen. Doch diese Kanonen konnten weder zielen noch schießen. Nur eines konnten sie, schrecklich viel Lärm machen. Sodass die Araber vor diesem Lärm Angst bekamen und wegliefen. Man nannte diese, oder man nennt diese Kanonen Davidkas, das heißt kleinen Davids. In Jerusalem, in Sfat, überall findest du auf den Marktplätzen noch so ein Erinnerungsstück, so eine kleine Davidka. Es geschah ein Wunder wie zu biblischer Zeit. Und dann warfen die Araber über Israel Flugblätter ab und verkündeten über den arabischen Rundfunk, ich zitiere hier, da heißt es, unsere Brüder im Namen Allahs des Barmherzigen, verlasst für kurze Zeit eure Erde, denn unsere Bomben können nicht zwischen Juden und Araber unterscheiden. Und das können sie auch nicht. Und so flohen damals 750.000 Araber nach Ägypten und nach Jordanien, meist ohne Schuhe, weil es waren meistens Beduinen. Weil sie barfuß schneller laufen konnten, zogen sie ihre Schuhe aus und ließen sie in der Wüste liegen. Vielleicht erinnern sich die Älteren noch an die Fotos mit tausenden Schuhen in der Wüste. Das heißt, die Araber flohen also nicht vor den Israelis, weil die Israelis sie vertrieben haben, wie man immer wieder erzählt, sondern sie flohen vor den Bomben ihrer eigenen Brüder. Tja, seither haben wir das palästinensische Flüchtlingsproblem. Und das, obwohl Israels damaliger Regierungschef David Ben-Gurion alles versuchte, die Araber zum Dableiben zu überreden, selbst über UNO-Vermittlung. 160.000 Araber blieben damals in Israel. Das war der Stamm der israelischen arabischen Staatsbürger. Und zur gleichen Zeit mussten 650.000 Juden aus arabischen Ländern fliehen, weil sie dort verfolgt wurden, zum Beispiel aus Marokko. Ihr Lieben, seither sind 60 Jahre vergangen. Israel hat 5 Kriege, Existenzkriege neben 2 anderen und 2 Intifada-Terrorzeiten überlebt. Dabei kamen insgesamt 22.500 israelische Soldaten und Zivilisten ums Leben. Das heißt, pro Tag ungefähr einer. Die Araber verweigern bis heute die Bekanntgabe der Zahl ihrer Kriegsopfer. Ihr Stolz verbietet es ihnen. Und ich sage euch hier ganz klar, die Palästinenser hätten schon in der Zeit von 1948 bis 1967 ihren Palästinenserstaat errichten können. Denn bis 1967 regierten sie doch über die sogenannte Westbank, über Judäa und Samaria und waren im Besitz der Jerusalemer Altstadt. Doch seit sie den UNO-Teilungsplan von 1947 ablehnten, weil sie alles oder nichts forderten, das heißt Gesamtpalästina, haben sie in dieser Zeit keinen Palästinenserstaat gegründet. Und daher sage ich euch, ohne Prophet zu sein, werden die Palästinenser auch mit der Zwei-Staaten-Lösung, die von den ausländischen Politikern immer wieder angepriesen wird, nicht zufrieden sein. Sie werden alles oder nichts fordern. Doch es gibt eine Lösung. Da komme ich später noch drauf. Nach diesem Rückblick auf Israels Gründung, lasst uns sehen, was aus Israel in den 60 Jahren geworden ist. Israel ist mit seinen rund 20.700 Quadratkilometern, das sind die Grenzen von 1949, so groß wie Sachsen-Anhalt. Und das 1967 eroberte Gebiet macht dazu noch einmal etwa 6.000 Quadratkilometer. Israel hat in den 60 Jahren über 3 Millionen Juden aufgenommen. Das heißt im Durchschnitt 50.000 neue Einwanderer pro Jahr. In Israel gibt es keine Flüchtlingslager und das, obwohl Israel für die jüdischen Flüchtlinge und Einwanderer, von denen 2/3 aus Armutsländern wie Äthiopien oder der ehemaligen Sowjetunion sind, haben sie von den Vereinten Nationen, von der UNO, nie irgendwann
eine finanzielle Hilfe, Unterstützung bekommen. Die 3,5 Millionen Palästinenser im Gazastreifen und in der Westbank werden dazu aber von 1.700 internationalen Hilfsorganisationen versorgt und erhielten seit 1948 bis Jahresende insgesamt umgerechnet 93 Milliarden Euro. Mit diesen 93 Milliarden Euro hätten sie einen wunderbaren, modernen Staat aufbauen können. Aber sie haben es nicht getan. Ich sage euch hier ganz offen, ich gönne den Palästinensern die UNO- und EU-Hilfe. Doch was haben sie mit diesen vielen Milliarden gemacht? Auch sie hätten in den 60 Jahren ihre Wirtschaft und ihr Bildungssystem aufbauen können. Doch ihr Hass gegen Israel hat sie blind gemacht. So steckten sie das viele Geld in Waffen und in korrupte Taschen. Aus mehr als 140 Ländern kehrten die Juden nach Zion zurück. Oft waren sie so schwach, dass Fremde, in der Bibel heißt es Goyim, Nicht-Juden, als Volontäre sie auf Armen nach Zion tragen mussten. Wie es bereits in Jesaja 66 vorhergesagt wurde. Und für die Juden aus dem Jemen waren die Flugzeuge, die sie nach 2700 Jahren aus dem Exil nach Zion brachten, die von Gott in 2. Mose 19 verheißenen Adlersflügel. Sie kannten nichts anderes. Und bei der Heimkehr der Falascher-Juden aus Äthiopien im Jahre 1990, ich habe bei dieser Rettungsaktion teilgenommen, wurden in nur 33 Stunden in einer Blitzaktion 15.000 Juden zurückgebracht. 15.000 innerhalb von 33 Stunden. Auch sie durften nichts mitnehmen, nichts. Wenn sie etwas auf dem Rücken hatten, eingebunden in Tüchern, das waren das ihrer kleinen Geschwister, die selber noch nicht laufen konnten. Nur so konnten wir damals in einen El Al Jumbo, wo sonst 420 Passagiere reinpassen und dann meckern schon die Passagiere, wie eng es ist. Da stopften wir, ich werde es nie vergessen, 1.000 Äthiopier rein. Natürlich haben wir vorher die Sitzplätze rausmontiert. Die haben alle gehockt und gestanden. Ja, ihr Lieben, als die Zeit erfüllt war, dann läuft alles. Und die Juden aus Marokko kamen 1952 zu Fuß über Land. Dazu brauchten sie oft Monate, aber sie kamen. Ab Ende 1989 kamen über 1,2 Millionen Juden aus der Sowjetunion, aus Russland. Wer hätte das früher gedacht? Der eiserne Vorhang. Mit einmal öffnete sich der eiserne Vorhang und sie kamen. Sie überschwemmten uns. Und heute kommen die Juden aus reichen Ländern. Sie kommen heute aus den reichen Ländern, aus den USA, aus Frankreich und so weiter, aus Südafrika. In Israel leben derzeit auf einem Quadratkilometer 303 Menschen. In den arabischen Nachbarstaaten Israels dagegen nur 18. Das heißt, in Israel wird jeder Quadratmeter zum Aufbau genutzt. Es ist nicht immer einfach. Doch die Erfahrung, dass Gott Israel immer beistand, gibt uns, ihr Lieben, die Motivation zum Aufbau des Landes. Wir machen es nicht umsonst. Wir machen es nicht umsonst. Wer Israel heute besucht, staunt über den Bauboom. Ich sage euch eins, man muss wenigstens einmal im Jahr nach Israel kommen, um up to date zu bleiben. Der Staunen beginnt bereits am Ben-Gurion-Flughafen. So erhielt Israels Ben-Gurion-Flughafen von der Welt-Airport-Jury im letzten Jahr den ersten Preis, weil er so passagierfreundlich und so schön ist. So besuchten im letzten Jahr 1,8 Millionen Touristen das Heilige Land. Tja, und in dem ersten Halbjahr, in diesem Jahr, waren es bereits 60% mehr als in der Vergleichszeit des Vorjahres. Tja. Ihr Lieben, Israel investiert sehr stark in Schulen und Universitäten. In Israel kommen auf 10.000 Israelis 140 Wissenschaftler. In den USA 70, in Deutschland 48 und in der Schweiz 43. Und daher ist Israel inzwischen für Investoren attraktiv geworden. So gehört Israel laut internationalem Business Magazine Ende letzten Jahres, ich zitiere, zu den 3 sichersten Investmentländern der Erde. Darf ich euch das verraten? Ihr sitzt ja. Deutschland und die Schweiz zählen nicht dazu. Und daher legen internationale Milliardäre, die müssen deswegen nicht Juden sein, auch nicht evangelikale Amerikaner sein, sie legen in Israel ihr Geld an. Wisst ihr was? Diese Leute glauben mehr an Israels Zukunft als manch ein Rabbiner in Nürnberg oder als manch ein frommer Christ. Sie glauben an Israels Zukunft, sonst würden sie ihr Reichtum nicht in Israel investieren. Denn was sagt Jesus? Da, wo euer Schatz ist, was ist da? Da ist auch euer Herz. Ich lade euch ein, eure Millionchen in Israel zu investieren. Fang doch mal schon mit 500.000 an. Ja, die glauben mehr an Israels Zukunft, sonst würden sie das nicht machen. Die schenken es nicht Israel. Die investieren, das heißt, sie bekommen Rendite dafür. Und es lohnt sich. Israels Export stieg im letzten Jahr um 18% und nach Malta, dieser kleinen Mittelmeerinsel, um 150%. Und dabei ist zu beachten, alles, was Israel nach Malta exportiert, geht von dort aus sofort in arabische Länder, die keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhalten, weil sie immer noch sogenannte Feindstaaten zu Israel sind. Wisst ihr, ich bin ein Vielflieger. Ich habe so einen dämlichen Frequent Traveler Pass. Ich sitze mehr im Flugzeug als zu Hause auf dem Sofa. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Sofa haben. Ja, und wenn ich dann so in den Lunchräumen sitze und dann kommen so Araber, Saudis oder dergleichen, dann ist es meine größte Freude, mich zu outen, mich zu erkennen zu geben, sagen, hier, ich komme aus Jerusalem, aus Israel. Wunderbare Gespräche. Weiß gekleidete Scheichs, hinter ihnen, ich war 5 verschleierte, mit Seeschlitz verschleierte Frauen. Und wir kommen dann in wunderbare Gespräche. Und dann immer wieder das gleiche Lied. Wir kennen eure Produkte. Ich sagte, könntest du gar nicht kennen. Denn alle Produkte, die Israel über Malta in die arabischen Länder exportiert, da steht nirgendwo drauf, Made in Israel, Produkt von Israel. Nirgendwo. Das sage ich denen dann, steht doch nirgendwo drauf. Und dann sagen sie jedes Mal, eure Qualität verrät euch. Ist das nicht ein gutes Zeugnis? Auch die sollen schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist, was Gott aus Israel gemacht hat, ihr Lieben. Israel hat sich in den 60 Jahren von einer Agrarnation angefangen mit der Jaffa-Orange. Ihr kennt sie noch in diesem rosa Papier. Ah, die duften, also der Duft liegt mir heute noch in der Nase, zu einer Hightech-Nation entwickelt. Israelische Erfindungen findet man heute überall in der Welt. Ohne diese israelische Erfindung würde ich zum Beispiel nicht hierher gekommen sein. Nein. Der Navigator, GPS-System, ist eine israelische Erfindung. Aber weißt du was, was mich besonders daran freut? Nicht nur, dass der Navigator eine israelische Erfindung ist. Es gibt auch einen anderen Navigator und der kommt auch aus Israel. Das ist die Bibel. Das ist die Bibel, ihr Lieben. Das heißt, Wenn wir anhand der Bibel uns orientieren, werden wir immer nicht wahr klar zurechtkommen. Und das ist das Wichtige. Alles, was mit Navigation zu tun hat, ihr Lieben, im Geistlichen die Bibel und damit ich hier nicht wahr in diesen wunderschönen Markgrafensaal komme, habe ich dieser Erfindung zu verdanken. Ihr Lieben, eine Umfrage ergab, dass 83% der Juden in Israel mit ihrem Leben in Israel zufrieden bis sehr zufrieden sind. 83%. Wisst ihr, was das heißt? Über uns hängt dauernd das Damoklesschwert, es könnte Krieg ausbrechen, wieder neue Terrorzeit, dauernd dieses Damoklesschwert. Und kauft euch mal das neue Fischer-Lexikon, was alle Jahre erscheint, da werdet ihr sehen, Israel hat die höchsten Steuern. Und trotzdem 83% der Israelis, die in Israel leben, fühlen sich zufrieden und sehr zufrieden. Hier, eure Bankkonten sind alle voll und ihr tragt ein Gesicht mit herum und so den ganzen Weltschmerz. Also echt. Und ich muss euch noch weiter sagen. Und von den Arabern in Israel. Ich spreche nicht von den Arabern, die von der PLO in der Westbank regiert werden, sondern von den israelischen Staatsbürgern, die Araber sind. Auch sie wurden in der gleichen Umfrage gefragt, mit den gleichen Fragen. Da antworteten und erklärten 71%, dass sie mit ihrem Leben in Israel zufrieden bis sehr zufrieden sind. Und darüber bin ich sehr glücklich. Darüber bin ich sehr glücklich. Okay, den Himmel auf Erden haben wir in Israel noch nicht, das ist klar. Aber wenn 71 Araber sagen, ich bin mit unserem Leben in Israel zufrieden bis sehr zufrieden, dann macht auch mich das zufrieden. Wie kann man aber das Palästinenserproblem zu aller Zufriedenheit lösen? Ihr Lieben, die Zwei-Staaten-Lösung ist nicht die Ideallösung. Auch wenn sie von der UNO und von der EU immer wieder empfohlen wird. Gott verhieß dagegen, das können wir nachlesen, in Sacharja 9, 5 bis 8, dass die Palästinenser, da steht Palästinenser drin, dass die Palästinenser einmal unsere Brüder sein werden. Ja. Also wenn du Israelis liebst, lieb schon im Voraus auch die Palästinenser mit. Denn Gott wird die Palästinenser, so heißt es dort, von ihrer blutrünstigen Gesinnung befreien, sodass sie unserem Gott heißt es da. Wisst ihr was, wenn die Bibel spricht, unserem Gott, dann ist da nicht Allah mit gemeint, sondern der Gott der Bibel gemeint, dass sie unserem Gott angehören werden und infolgedessen als ein Stamm in Juda gelten und den Bürgern Jerusalems gleichstehen werden. Du, da ist kein Spielraum für eine Zwei-Staaten-Lösung drinne. Also nicht die Zwei-Staaten-Lösung ist die biblische Lösung, so gut sie auch von den Politikern gemeint ist. Ein lebensfähiger Palästinenserstaat an der Seite eines sicheren Israel, sondern Gottes Einstaatenlösung ist die biblische Lösung und wir werden einmal als Einstaat Brüder sein, weil Gott es gesagt hat. Wie und wann, pardon, das weiß ich nicht. Aber weil Gott es gesagt hat, wird es geschehen zu seiner Zeit. Derzeit sind von den 7,3 Millionen ist von den Israelis 7,3 Millionen Einwohnern sind 75,6% Juden, 20% Araber, 2,1% Christen und 2,3% andere Drusen und so weiter. Ihr Lieben, es gibt Christen, die sagen, weil Israel Kriege und Terror erlebt, kann Israel nicht von Gott sein. Das höre ich immer wieder. Das sind so die Sonnenseitenchristen. Das stimmt nicht. Jesus nennt diese Kriege und diese Terrorzeiten Geburtswehen. Die Geburtswehen aber, ihr Lieben, sind das sicherste Zeichen dafür, dass Gott in Israel neues Leben entstehen lässt. Denn je schmerzhafter die Geburtswehen werden, desto näher steht das freudige Ereignis, die Wiederkunft Jesu Christi im Haus. Ihr Lieben, und daher lasst uns frohen Mutes sein, auch angesichts dieser manchmal nicht so schönen Dinge. Das sind die Geburtswehen Die müssen sein. Doch 7 Millionen Juden leben immer noch im Ausland. Und die Juden werden, wie Gott es verheißen hat, alle nach Zion heimkehren. Sag das mal den Juden in Nürnberg. Alle nach Zion heimkehren, heißt es doch in Jesaja 43, von 6-7, ich lese, ich, der Herr, will dem Norden gebieten, gib sie heraus. Und dem Süden gebieten, halte sie nicht zurück. Bringe alle meine Söhne von ferne, alle, A-L-L-E, alle meine Söhne von ferne und bringe alle meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die nach meinem Namen genannt sind, alle, alle. Nun fragt man sich, wie kann das aber geschehen? Dafür setzt Gott zuerst laut Jeremia 16 die Fischer ein, die in guten Zeiten die Juden zurück nach Zion ködern, locken. Da können sie noch all ihren Besitz mitnehmen. Und danach kommen die Jäger, die sie nach Zion zurückjagen. Und da bisher nur 20% der Juden, die nach Israel eingewandert sind, dem Ruf der Fischer gefolgt sind, das heißt aus freiem Idealismus, Zionismus nach Israel heimgekehrt sind, heißt das, 80% wurden von antisemitischen Jägern nach Israel, nach Zion heimgejagt. Ihr Lieben, das lässt erahnen, dass es in der Diaspora, nicht in Israel, in der Diaspora noch Judenverfolgungen geben wird, damit auch der letzte Jude nach Zion heimkehren wird. Die 20%, die kommen von alleine, aber die 80 nicht. Und zeitgleich, Lob und Dank, bereitet sich auch die Gemeinde Jesu auf die Wiederkunft Christi vor und auf ihre Entrückung. So gibt es bereits in Israel etwa 8.000, manche sagen 10.000 messianische Juden, die sich über ganz Israel in 95 messianische Juden, messianische Gemeinden versammeln. Ich habe Zugang in messianischen Gemeinden, die sind ganz liberal, messianische Gemeinden, bis hin zu messianischen Gemeinden mit Schläfen, Locken und schwarzem Bart. Männer und Frauen sitzen getrennt, aber sie glauben, Jesus ist der Messias. Halleluja. Ihr Lieben, wir sehen, und damit möchte ich schließen. Das steht zwar nicht in der Bibel, könnt ihr nicht in der Konkordanz nachschlagen, aber es ist doch biblisch. Mit Israel geht es aufwärts. Das sehen wir, Lob und Dank. Aber wir sehen auch, mit der Welt geht es abwärts. Moralisch und auf allen Gebieten. Aber weil es mit Israel aufwärts geht und mit der Welt abwärts geht, diese beiden sind die Komponenten, die uns verraten, dass es mit der Gemeinde Jesu, Halleluja, bald heimwärts geht. Ihr Lieben, weil es mit Israel aufwärts geht und mit der Welt abwärts geht, das verrät uns. Halleluja. Macht euch bereit, ihr Lieben. Mit der Gemeinde geht es bald heimwärts. Wir haben keine Zeit mehr für Glaubensspielereien. Das war eine laute Stimme. Ihr Lieben, die internationalen Medien berichteten zum 60. Geburtstag meistens durchweg nicht Gutes über Israel. Ich war manchmal, kriegte Gänsehaut. Auch christliche Blätter hatten zum 60. Geburtstag Israels nichts Eiligeres zu tun, als alles Negative zu erzählen. Dafür aber gratulierte der allmächtige Gott und erinnerte sein Volk durch die Herrnhuter Tageslosung. Ihr kennt die Herrnhuter Tageslosung, wir haben sie vorhin gehört. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr sie habt. Am 14. Mai, die Herrnhuter Tageslosung, wisst ihr, was da steht? Das war das Geschenk Gottes, wo die Medien, auch christliche Medien, versagt haben. Da sagte Gott, komm, vergesst alle die anderen. Jetzt komme ich und schenke euch etwas. Und da heißt es, ich will gedenken an meinen Bund, den ich mit dir geschlossen habe, zur Zeit deiner Jugend, vor 3.500 Jahren. Und will mit dir einen ewigen Bund aufrichten. Ihr Lieben, Ist das nicht wunderbar nachzulesen, Hesekiel 16, Vers 60? Ach, da kann man richtig Lob und Dank sagen. Wisst ihr, das ist etwas Wunderbares. Das war die Gratulationsurkunde unseres allmächtigen Gottes. Ich möchte zum Schluss, ist ja noch nicht der ganze Schluss, das fängt ja jetzt erst an hier mit dem ganzen Programm. Aber ich schließe meinen Vortrag immer mit dem aaronitischen Segen und das möchte ich auch jetzt tun. Wir stehen dazu auf. Yeverechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunneka. Yisa Adonai panav elecha.
Und es segne dich der Ewige und behüte dich. Es lasse der Ewige dir sein Angesicht leuchten und begnadige dich. Es wende der Ewige sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Himmlischer Vater, du hast uns aufgetragen, diesen Segen auf dein Volk zu legen und du hast verheißen und versprochen, daraufhin dein Volk zu segnen. Und so lege ich auch diesen Segen jetzt auf diese Gemeinde, auf diesen Freundeskreis, der Israel-Freundeskreis. Herr, ich segne mit diesem Segen diesen ganzen Kreis, woher die Leute auch gekommen sind. Vater, ich lege diesen Segen aber auch auf das ganze deutsche Volk. Segne Deutschland. Segne die Gemeinden und die Kirchen. Öffne ihre Herzen und Fenster in Richtung Jerusalem. Und Herr, lass uns alle bereit sein, alle ohne Ausnahme, dass wir wirklich sagen können, komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ach, es ist richtig schön bei euch. Ihr Lieben, denkt hinter dran an meinen Büchertisch, sonst muss ich das alles wieder mit nach Hause nehmen.